NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Ausgabe vom Mittwoch, heute unter anderem mit folgenden Themen. Eskalation der Gewalt in Israel, die Lage nach den tödlichen Entführungen. Ende eines politischen Comeback-Versuchs, die Ermittlungen gegen Frankreichs Ex-Präsidenten Sarkozy. Eine echte schwarze Null. Das Bundeskabinett stellt die Weichen für den Haushalt 2015. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Aufarbeitung einer Politaffäre. Bundestag setzt EDATI-Untersuchungsausschuss ein und WM-Pause, Reisetag für die deutsche Mannschaft in Brasilien. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Nach der tödlichen Entführung dreier jüdischer Schüler und dem Mord an einem arabischen Jugendlichen bleibt die Lage in Israel und in den Palästinensergebieten weiter explosiv. Mit gewaltsamen Demonstrationen in Jerusalem und im Westjordanland. Informationen zur aktuellen Lage von Thorsten Teichmann.
Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat war einer der ersten offiziellen israelischen Vertreter, der den Mord an Mohammed Abu Khader verurteilte. Allerdings verband er seine Anteilnahme mit dem Wunsch, es möge bald alles wieder normal werden in seiner Stadt. Es wurde ein erschütternder, barbarischer Mord verübt, den ich scharf verurteile, unabhängig vom Motiv. Wir haben Kontakt zu den arabischen Bürgern in den verschiedenen Vierteln. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich zur Routine zurückzukehren. Den gesamten Tag über haben sich Palästinenser im Stadtviertel Shuafat und die Polizei Auseinandersetzungen geliefert. Die schwersten Zusammenstöße seit Jahren waren das. Mehr als 50 Menschen sollen verletzt worden sein. Palästinenser warfen Steine und vereinzelt auch Rohrbomben. Die Polizei setzte Tränengas und gummiummantelte Munition ein. Schon in der Früh trieb die Wut viele junge Palästinenser auf die Straße, als sie gehört hatten, dass ein Junge aus ihrem Viertel in einem Auto entführt und ermordet worden ist. Ein Onkel des Opfers erzählt. Das Auto kam aus Jerusalem. Der Junge saß um 3:45 auf dem Zaun neben seinem Haus. Das Auto kam, sie haben ihn gerufen und er ist eingestiegen. Seine Freunde haben ihn noch von Ferne gesehen und sind dem Auto noch hinterhergelaufen, aber das hat beschleunigt. Er hatte auf das Morgengebet gewartet. Wissen Sie, im Ramadan schlafen die Jungs nachts nicht, sondern treiben sich auf der Straße rum. Das waren die Siedler. Die Palästinenser sprechen von einem Racheakt jüdischer Extremisten. Rache für den Tod von drei israelischen Jugendlichen, die gestern beigesetzt worden waren. Gestern Abend sollen Männer in einem Honda Civic bereits versucht haben, einen 7-jährigen Jungen zu entführen, heißt es. Aber noch sind das alles Spekulationen. Der palästinensische Präsident hat Israels Regierungschef Netanyahu trotzdem aufgefordert, die Ermordung des jungen Palästinensers zu verurteilen, so wie er, der palästinensische Präsident, auch die Entführung der drei Jugendlichen aus Israel verurteilt habe, wird Abbas zitiert. Der Abbas-Vertraute Erik hat erklärte sogar, was in Gaza, dem Westjordanland und Jerusalem gerade geschehe, sei ein Kriegsverbrechen. Er mache Israel dafür verantwortlich. Auch wenn die Tat noch nicht aufgeklärt ist und die Polizei noch keine Ergebnisse vorgelegt hat. Wichtig sei das ohnehin kaum mehr, so der ehemalige Polizeichef von Jerusalem, Ari Amit, im Radio. Auch wenn die Polizei beim Barte des Propheten schwört, dass es ein kriminell motivierter Mord war, das würde schon niemand mehr interessieren. Das Gerücht ist rum. Die Polizei wird kommenden Freitag mit großem Aufgebot sicherstellen müssen, dass es auf dem Tempelberg nicht zu neuen Unruhen kommt. Auf dem Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem steht die Al-Aqsa-Moschee. Am Freitag ist sie das Ziel von vielen muslimischen Palästinensern, vor allem im Fastenmonat Ramadan, der am vergangenen Wochenende begonnen hat.
Thorsten Teichmann über die aktuelle Lage in Israel. Aus dem Polizeigewahrsam ist er vorläufig entlassen worden, doch nun muss sich Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy einem Ermittlungsverfahren stellen, das ihn der Korruption und der versuchten Einflussnahme auf die Justiz verdächtigt. Sarkozys geplante Rückkehr auf die politische Bühne scheint damit vorerst in weite Ferne gerückt. Aus Paris berichtet Ingo Bötig.
Die Ermittlungsrichter stützen sich bei ihrem Verdacht auf Korruption, vor allem auch auf abgehörte Telefonate. Sie sollen belegen, dass Sarkozy versucht habe, sich illegal Informationen aus einem laufenden Gerichtsverfahren zu beschaffen. Im Gegenzug soll er einem leitenden Staatsanwalt beim Kassationsgerichtshof einen lukrativen Posten versprochen haben im sonnigen Monaco. geht es nach Sarkozys Anwalt Paul Albert Iwines, ist diese Abhöraktion illegal gewesen. Er erklärt,
nous contestons et dont la légalité sera fortement combattue.
Die Grundrechte wurden hier fundamental verletzt. Hier wurde ein Gespräch des Anwalts mit dem Präsidenten der Anwaltskammer abgehört.
Une écoute entre l'avocat et son bâtonnier.
Heißt, die angeblichen Beweise dürften vor Gericht nicht verwendet werden und kein Urteil ohne Beweise. Doch egal, wie die Antwort auf diese Frage ausfallen wird, allein der Korruptionsverdacht gegen Sarkozy sorgt in Frankreich für ein großes Spektakel. Vertreter der konservativen UMP werfen den regierenden Sozialisten vor, einen Gegner, der seine Rückkehr in die Politik vorbereitet, mundtot machen zu wollen. Der Sprecher der Regierung, Stéphane Le Foll, widerspricht. Nach einer gemeinsamen Sitzung mit Staatspräsident Hollande sagte er, seit Beginn seiner Amtszeit gibt es zwei Grundregeln. Erstens, die Justiz ist unabhängig und zweitens, es gilt grundsätzlich die Unschuldsvermutung, das haben die Regierung und der Staatspräsident heute noch einmal deutlich gemacht. Und das unterstreicht auch die Richtergewerkschaft. Sie verwahrt sich deutlich gegen alle Vorwürfe, politisch gesteuert zu sein. Ihr Präsident Christophe Reignard, es ist hier wohl eher die Politik, die versucht, die Richter untereinander auszuspielen. Genau dieses zerrissene Bild zeigen auch die Franzosen, wenn wir sie heute auf der Straße fragen. Die werfen sich doch jetzt alle auf ihn. Vielleicht hat er wirklich was gemacht, aber sie sollten ihn jetzt mal in Ruhe lassen. Das ist ein bisschen wie Krieg. Ein Krieg zwischen den Parteien. Keine Ahnung, wer dahinter steckt. Schwierig auch für die Demokratie. Also mir ist völlig egal, ob er mal Staatspräsident war oder nicht. Wenn es einen Verdacht gibt, muss man dem nachgehen. Die Justiz wird schon driftige Gründe haben, wenn sie so weit geht. Der Beschuldigte selbst ist inzwischen wieder zu Hause. Heute Abend will er sich das erste Mal öffentlich äußern in einem Exklusivinterview zur besten Sendezeit um 20 Uhr im Nachrichtenjournal des größten privaten Fernsehsenders TF1 in Frankreich.
Informationen aus Paris von Ingo Bötig. Wenn neue militärische Waffensysteme installiert werden, kochen die Diskussionen, aber auch die Emotionen hoch. So auch bei den Plänen von Verteidigungsministerin von der Leyen, für die Bundeswehr unbemannte Flugkörper anzuschaffen, die sich bewaffnen lassen. Im Bundestag verteidigte die CDU-Politikerin heute ihr Vorhaben. Eva Korell fasst die Debatte zusammen.
Ursula von der Leyen hat gewusst, dass sie mit ihrer Entscheidung auf Widerstand stoßen würde und versuchte deshalb schon vor ihrem Auftritt im Bundestag viele Einwände gegen bewaffnete Drohnen zu entkräften. Den Vorwurf der Opposition etwa, dies sei der Einstieg in eine vollautomatische Waffentechnologie und am Ende stehe die gezielte Tötung von Gegnern, wie sie die USA bereits praktizieren. Die Verteidigungsministerin konnte noch so oft das Gegenteil behaupten. Jan van Aken von der Linkspartei glaubt ihr nicht.
Plötzlich, hoppla die hopp, ist Deutschland auch in der Situation wie jetzt die USA, dass sie das auch in völlig anderen Ländern zur gezielten Tötung einsetzen. Es ist eine völlige Illusion zu glauben, dass wir hier in Deutschland oder dass diese Bundesregierung moralisch irgendwie aufrechter oder klarer ist als die Amerikaner. Es wird genau dazu kommen.
In einer aktuellen Stunde des Bundestags wies die Ministerin diesen Vorwurf zurück. Ohne die Praxis der USA zu verurteilen, ließ sie keinen Zweifel daran, das kommt für die Bundeswehr nicht in Frage.
Hierzu möchte ich ganz klar sagen, die Bundesregierung lehnt extralegale, völkerrechtswidrige Tötungen kategorisch ab. Und das gilt für jedes Waffensystem, meine Damen und Herren.
Und sie versprach, die Bundesregierung wird sich international für eine Ächtung vollautomatischer Waffensysteme einsetzen. Für Drohnen gelte das nicht. Sie würden nicht vom Computer, sondern immer von Menschen gelenkt. Wichtig ist von der Leyen, dass nur das Parlament über Auslandseinsätze und damit auch über den Einsatz von Waffen entscheidet.
Deshalb meine ich, wer hier im Parlament das in Frage stellt, als Parlamentarierin oder Parlamentarier, der entmündigt sich doch selber. Es sind wir, die hier die Regeln festlegen. Und das ist die Parlamentsarmee, die wir verteidigen.
Die Grünen warfen der Ministerin blinde Technikgläubigkeit vor und wehrten sich gegen den Eindruck, ihnen liege der Schutz der Soldaten im Einsatz nicht am Herzen.
Und deshalb möchte ich diese Unterstellung, dass uns der Schutz der Soldatinnen und Soldaten egal sei, für die grüne Bundestagsfraktion massiv zurückweisen.
Doch auch beim Koalitionspartner SPD muss von der Leyen mit Widerstand rechnen. Während sozialdemokratische Verteidigungspolitiker den Kurs der Ministerin unterstützen, erklärte die Geschäftsführerin der SPD-Fraktion Christine Lambrecht.
Die SPD-Fraktion hat in dieser Fragestellung noch keine endgültig abgestimmte Position. Wir halten eine breite gesellschaftliche Diskussion in der Frage für erforderlich, weil es nicht nur um militärische Fragen geht, sondern eben auch um ethische. Und die halten wir noch nicht für endgültig beantwortet.
Immerhin, die Kanzlerin steht hinter ihrer Verteidigungsministerin, wie eine Regierungssprecherin erklärte.
Ich kann insofern für die Bundeskanzlerin sagen, dass es dort eine grundsätzliche Übereinstimmung mit der Haltung der Bundesverteidigungsministerin gibt.
In Europa ist die Frage längst geklärt. Der EU-Rat hatte sich schon im Dezember für bewaffnungsfähige Drohnen ausgesprochen. Ursula von der Leyen will nun Partner suchen, um gemeinsam ein solches Projekt zu entwickeln. Bis dahin sollen für die Bundeswehr Drohnen gemietet werden.
Eva Korell berichtete. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann ist von seinem Amt als innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion zurückgetreten. Es gibt Drogenvorwürfe gegen ihn und die Berliner Staatsanwaltschaft hat auch schon strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Erste Informationen jetzt von Peter Mücke.
Am Nachmittag war bekannt geworden, dass der Bundestag die Immunität des rheinland-pfälzischen Abgeordneten aufgehoben hat. Anlass war ein Durchsuchungsantrag der Berliner Staatsanwaltschaft. Ein Sprecher bestätigte auf Nachfrage, dass es dabei um den Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gehe. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion sagte, die Fraktion unterstütze die Arbeit der Staatsanwaltschaft. Die Vorwürfe müssten jetzt schnell und umfassend aufgeklärt werden. Inzwischen ist der 51-Jährige als innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion zurückgetreten. Der Wackernheimer sitzt seit 2002 im Deutschen Bundestag und ist auch Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Arbeit der Geheimdienste kontrolliert.
Es ist 18.41 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Unter den Finanzpolitikern in Berlin ist die schwarze Null in aller Munde. Im kommenden Jahr soll es zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden geben. Heute hat das Kabinett die Rahmendaten für den Etat 2015 festgelegt. Wie sie aussehen, sagt uns Marita Knipper.
Betont nüchtern, kommentierte Finanzminister Wolfgang Schäuble heute den Beschluss der Regierung zum Haushaltsentwurf 2015.
Wir haben damit einen haushaltspolitischen Meilenstein erreicht.
Mit der schwarzen Null, denn der Bund nimmt 2015 erstmals seit 1969 keine neuen Schulden auf. Es ist der Beginn des Ausstiegs aus der Schuldenspirale. Trotzdem wird vorerst von den 1,3 Billionen Staatsschulden kein Cent abgetragen. Schwer zu verstehen, denn der Bund löst jedes Jahr bereits Schulden ab. Aber er emittiert auch jedes Jahr für 220 Milliarden Euro Schuldscheine in Form von Bundesanleihen. Bisher machte die Regierung aber mehr Schulden, als sie zurückzahlte. Und damit ist jetzt Schluss. Entscheidend ist dabei, so Schäuble, wie hoch die Wirtschaftskraft Deutschlands ist im prozentualen Verhältnis zu den Schulden.
Da sind wir auf einem guten Weg. Wir reduzieren das. Wir waren über 80. Wir kommen bis Ende der Legislaturperiode, wenn keine sehr unvorhergesehene Entwicklungen sind, unter 70%. Und das ist die entscheidende Größenordnung.
Das heißt nach Vorstellung der Bundesregierung, dass die Wirtschaftskraft Deutschlands weiter wachsen und mittelfristig die Schulden weiter sinken werden. Doch nicht nur das. Gleichzeitig, und das ist eine weitere politische Entscheidung, werden Mittel in einzelnen Etats gekürzt, etwa im Bereich Gesundheit, die aber auch bis 2018 wieder ansteigen sollen. Umgekehrt gibt es eine Bildungs- und Forschungsoffensive von gut 9 Milliarden Euro. Die Opposition nimmt das so nicht hin. Entsprechend maulte der linke Fraktionschef Gregor Gysi heute ins Mikro.
Ich muss den Leuten erklären, dass die Kindergelderhöhung verschoben wird und dass die Abschaffung der kalten Progression bei der Einkommenssteuer, wo man brutto sehr viel mehr bekommt, als dann netto herauskommt, weil die Steuer das frisst, auch verschoben wird. Das heißt, es fallen lauter Dinge aus, nur damit sich Herr Schäuble nicht korrigieren muss. Ich frage Sie mal, wo leben wir denn hier eigentlich? Da muss er eben sagen, ich schaffe es im nächsten Jahr noch nicht, sondern erst im übernächsten Jahr.
Das findet der Finanzminister überhaupt nicht, sondern uneinsichtig und nicht korrekt. So dozierte Schäuble am Mittag.
Ein Drittel des Bundeshaushalts sind allein die Zuschüsse zur gesetzlichen Rente und gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn Sie Sozial- und Familienleistungen zusammennehmen, sind Sie in einer Größenordnung über 50%.
Der Finanzminister will sich das nie anmerken lassen, aber solche pauschalen Schuldzuweisungen wie Griff in die Sozialkassen nerven ihn schwer. Es kostet ihn sichtbar Kraft, da nicht ungehalten zu werden. Aber auch überschäumende Glücksäußerungen sind nicht sein Ding. Etwa die Frage beantworten zu müssen, ob er stolz ist, dass er jetzt ohne neue Kredite die schwarze Null schaffen wird. Die Antwort klingt verschwobelt oder besser alemannisch verschwäbelt.
Ich für meine Verhältnisse wirklich ja schon ganz zufrieden. Und wenn Sie bei uns Baden-Württemberg heißt, nicht geschimpft ist genug gelobt.
Kurz, nicht geschimpft ist schon gelobt.
Soweit der Bericht von Marita Knipper. Den geplanten ausgeglichenen Bundeshaushalt und seine Folgewirkungen kommentiert Katrin Schmidt.
Und dann gebe ich einen aus, hatte seinerzeit Per Steinbrück als Finanzminister noch angekündigt, sollte er es schaffen, dass schon 2010 die schwarze Null steht. Eine gepflegte Sause stellte er dem kompletten Bundestag in Aussicht. Aber dann kam die Finanzkrise dazwischen und das war's. Lange saure Gurkenzeit für Finanzminister. Umso mehr stellt sich jetzt die Frage, wie beginge Schäuble seinen Triumph? Denn ein bisschen was könnte er sich schon einbilden auf den Titel Super-Finanzminister. Für die geplante schwarze Null brauchte es diesmal nämlich nicht nur den normalen Finanzminister Sinn und Verstand, sondern auch Kaltschnäuzigkeit und den richtigen Riecher. Eine Art Torinstinkt. Denn die Vorlage konnte kaum besser sein. Die Konjunktur boomt, die Strukturreformen der jüngeren Vergangenheit entfalten ihre Wirkung, sorgten zuletzt für Millionen zusätzlicher Jobs und füllen die Steuerkasse. Dank der Europäischen Zentralbank, die immer noch im Krisenmodus fährt, ist es dazu billig wie nie, sich Geld zu leihen. Diese Flanke also wollte Schäuble um jeden Preis verwandeln. Da muss anderes schon mal warten, etwa die Entlastung der klammen Kommunen. Sie wurde zum größten Teil auf die nächste Legislaturperiode verschoben. Der Abbau der kalten Progression muss ebenso hintanstehen wie größere Investitionen in die IT-Netze. Oder das Kindergeld. Die vor der Wahl versprochene Erhöhung verschiebt Schäuble noch mal um 2 Jahre. Das spart 2015 rund 400 Millionen Euro und steht sinnbildlich für Schäubles Strategie. Erst kommt die schwarze Null und dann kommen die teuren Projekte. Die liegen im wahrsten Sinne auf der Straße. Während beispielsweise in den 70er Jahren noch 5% der Wirtschaftsleistung in die Verkehrswege investiert wurden, werden aktuell nur noch 1,5% geopfert für Autobahnen, Straßen, Brücken und Schlaglöcher. Viel zu wenig, mahnen Experten. Und überhaupt liegt der Anteil der öffentlichen und privaten Investitionen hierzulande nur noch bei 17% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Weit weniger als in den meisten anderen OECD-Ländern. Deutschland fährt auf Verschleiß. Gleichzeitig leisten wir uns einen immer teureren Sozialstaat. Mütterrente und Rente mit 63 belasten zwar zunächst nicht Schäubles Haushalt, sondern die Sozialkassen. Spätestens bei der nächsten Konjunkturflaute werden die aber vom Beitragszahler und durch Bundeszuschüsse ausgeglichen werden müssen. Die Reserven sind also aufgebraucht. Kurzfristig könnte deshalb die schicke schwarze Null vielleicht als Symbol für den Ausstieg aus der Schuldenspirale stehen. Langfristig aber und vor allem aus Sicht der jüngeren Generation ist sie viel zu teuer erkauft. Partyeinladungen von Wolfgang Schäuble wären daher auch nicht angebracht.
Ein Kommentar von Katrin Schmidt. Gegen den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati wird seit einigen Monaten ermittelt wegen mutmaßlichen Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Fotos. Seit heute befasst sich auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestags mit seinem Fall. Die Opposition will genauer wissen, wer im politischen Berlin wann davon was wusste und ob Edati vor den Anschuldigungen gewarnt wurde. Noch heute Abend tagt der Ausschuss zum ersten Mal. Einzelheiten dazu von Julia Barth.
Der Bundestag hat sein Okay gegeben. Damit kann die Arbeit im Ausschuss beginnen. Noch am Abend tagt er zum ersten Mal. Erste Amtshandlung. Eva Högel von der SPD wird als Vorsitzende gewählt. Für sie waren eigentlich schon nach den Sondersitzungen im Innenausschuss alle politischen Fragen rund um den Fall Edati ausreichend geklärt. Aber
es ist nun das gute Recht der Oppositionsfraktionen, einen Untersuchungsausschuss zu fordern. Jetzt gibt es ihn. Und jetzt, und da stehe ich als Person auch dafür, werden wir als Koalition sehr sachorientiert, sehr konzentriert an der Aufklärung mitarbeiten. Und die ursprüngliche Auffassung, dass es den Untersuchungsausschuss gar nicht braucht, den legen wir jetzt zu den Akten.
Bereits am Freitag wollen sich die 8 Ausschussmitglieder zum zweiten Mal treffen, um noch vor der Sommerpause erste Akten anzufordern und im September dann direkt mit der inhaltlichen Arbeit zu beginnen. Für die Opposition steht vor allem das Bundeskriminalamt im Fokus. So will Irene Mihalic für die Grünen im Ausschuss noch einmal erklärt bekommen, warum die Kundenliste des kanadischen Kinderpornoanbieters so lange im BKA lag, ohne bearbeitet zu werden.
Was wir einfach hoffen ist, dass wir diese ganze Sachfrage, wann kam die Information an und wie ist damit weitergegangen, wie ist mit dem Fall umgegangen worden in der Frage Kinderpornografie. Da möchten wir einfach umfassend die Wahrheit über die Vorgänge hören.
Dabei ist es Mihalic wichtig zu betonen, sie will das BKA nicht an den Pranger stellen, wie es ihr gelegentlich von Seiten der Regierungsfraktionen vorgeworfen wird.
Das Gegenteil ist der Fall. Das Vertrauen ins BKA und auch in diese politischen Vorgänge hier hat aufgrund dieser Sache massiv gelitten. Und unser Ziel ist es da, das Vertrauen wiederherzustellen. Und das können wir aber nur, indem wir wirklich alle Dinge, die dort gelaufen sind, vollkommen transparent machen.
Die Union erhofft sich durch den Untersuchungsausschuss auch Hinweise darauf, ob und wie die Aufklärungsarbeit im Fall von Kinderpornografie generell verbessert werden kann. CDU-Obmann Armin Schuster.
Die Chance des Ausschusses ist es, dass wir feststellen, wird im Deliktsfeld Kinderpornografie genügend getan, dass unsere Ermittlungsbehörden die Fälle klären können? Oder ist das Fallaufkommen zu hoch? Klappt die internationale Zusammenarbeit? Klappt die Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder? Und vor allen Dingen haben wir eigentlich eine einheitliche Vorgehensweise in Deutschland in der Justiz zu diesem Thema?
Viele Fragen haben die Ausschussmitglieder auch bei der Weitergabe von Informationen innerhalb der Bundesregierung und der Sicherheitsbehörden. Deshalb wollen Eva Högel und ihre Kollegen noch einmal ganz genau nachvollziehen, wer hat wen wann darüber informiert, dass ein Verdacht gegen den ehemaligen SPD-Abgeordneten Edati vorliegt.
Über allem schwebt die Frage, wurde Sebastian Edati gewarnt und wenn ja, von wem? Das leitet uns natürlich bei unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss. Und im besten Fall kommt dabei raus, dass wir genau identifizieren, ist die Ermittlungsarbeit richtig gelaufen. Wenn sie nicht richtig gelaufen ist, erhoffe ich mir natürlich Hinweise dafür, was müssen wir verbessern als Gesetzgeber auch.
Der Zeitplan, den sich der Ausschuss gesetzt hat, ist sportlich. 6 bis 8 Sitzungen, sagt die Opposition. Die Ausschussvorsitzende geht davon aus, in einem Jahr den Abschlussbericht vorlegen zu können. Hetzen wollen sich die Mitglieder des Untersuchungsausschusses deshalb aber nicht. Am Ende, so heißt es, dauert es ebenso lange, wie es dauert.
Informationen aus Berlin von Julia Barth. Der vom Telefonica-Konzern betriebene Mobilfunkanbieter O2 darf seinen Konkurrenten E-Plus übernehmen. Das hat heute die EU-Kommission genehmigt. Kartellwächter und Verbraucherschützer sehen darin ein Risiko, dass die Preise für Telefongespräche steigen könnten. Aus Brüssel dazu Jakob Mayer.
Die EU-Kommission genehmigt den Zusammenschluss von Telefonica Deutschland O2 und E-Plus, aber nur unter Auflagen. Das soll sicherstellen, dass nicht der Wettbewerb leidet, wenn es künftig nur noch 3 große Anbieter mit eigenen Netzen gibt, dass dadurch nicht die Preise für deutsche Handynutzer steigen. Die Konsolidierung nationaler Märkte darf nicht auf Kosten der Verbraucher gehen. Sie sollen die Wahl haben zwischen verschiedenen Providern. Sie sollen von günstigen Preisen und neuen Entwicklungen profitieren, betont EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia. Deshalb der Zusammenschluss nur unter Bedingungen. Zum Beispiel verpflichtet sich Telefonica, bis zu einem Drittel der neu entstehenden Netzkapazität an Betreiber zu verkaufen, die selbst keine eigenen Netze haben. Sogenannte virtuelle Netzbetreiber wie Freenet, 1&1, Mobilcom Debitel oder Drillisch. Außerdem weitet Telefonica Vereinbarungen mit Großkunden aus und bietet deren Konditionen auch kleineren Unternehmen an. Und der Konzern veräußert die Erlaubnis, Frequenzen zu nutzen und sonstige Vermögenswerte entweder an virtuelle Betreiber oder an einen neuen Anbieter mit eigenem Netz. This will keep the door open for, to the entry of a new. Das öffnet einem möglichen neuen Provider die Tür zum deutschen Markt oder es erlaubt den virtuellen Betreibern, sich zu einem vollen Provider mit allen Leistungen weiterzuentwickeln. Die milliardenschwere Übernahme von E-Plus durch den O2-Telefonica-Konzern lässt Deutschlands größtes Mobilfunkunternehmen entstehen, gemessen an der Zahl der Kunden. Die EU-Kommission hatte die Fusion ein halbes Jahr lang geprüft, in Zusammenarbeit mit deutschen Behörden. Trotzdem bleiben manche Fachleute und Verbraucherschützer skeptisch. Äußerst zufrieden hat sich Telefonica Deutschland geäußert. Konsolidierung innerhalb Europas ist möglich und fördert Investitionen in das Geschäft mit mobilen Daten, so der Vorstand in München.
Aus Brüssel Jakob Mayer. Keine deutschen Waffen in Bürgerkriegsländer, das ist ein zentraler Grundsatz der Bundesregierung für Rüstungsexporte deutscher Firmen. Dennoch gelangten tausende Pistolen des deutschen Herstellers Sig Sauer ohne Genehmigung ins Bürgerkriegsland Kolumbien. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung umging die Firma im schleswig-holsteinischen Eckernförde bewusst geltende Vorschriften. Einzelheiten von Volkmar Kabisch und Christoph Heinzle.
Die SP-2022 von Sig Sauer ist die Dienstwaffe der kolumbianischen Polizei. Mehr als 100.000 der Pistolen gingen zwischen 2009 und 2012 aus den USA an die südamerikanischen Beamten. Ein Teil stammte aus der Sig Sauer Fabrik in Eckernförde, obwohl eine Genehmigung der deutschen Behörden für einen Export nach Kolumbien nicht vorlag. Das US-Außenministerium habe schriftlich erklärt, dass die Waffen für den amerikanischen Zivilmarkt gedacht seien, erzählt ein ehemaliger SIG-Sauer-Mitarbeiter, der Einsicht in Dokumente hatte, aber nicht erkannt werden will. Zitat:
Kolumbien wurde auf den Genehmigungspapieren mit keinem Wort erwähnt. Der Antrag dafür wäre abgelehnt worden. Es hätte wegen der politisch instabilen Lage in Kolumbien keine Ausfuhrgenehmigung gegeben.
Doch die Führungsetage des bekannten Waffenherstellers wusste, dass die Pistolen ohne Genehmigung nach Kolumbien weiterexportiert wurden. Das belegen zahlreiche Firmendokumente und Aussagen von Insidern gegenüber NDR, WDR und SZ. Die interne Beauftragte für Exportkontrolle bei SIG Sauer warnte 2011 in einer internen Mail:
Schon die positive Kenntnis, dass die Waffen nicht in den USA verbleiben, wird vom deutschen Gesetz hart bestraft.
Und der Firmenanwalt bekräftigte, Zitat:
Dies würde ansonsten eine Lieferung ohne Ausfuhrgenehmigung darstellen und ist strengstens verboten.
Von einem strafrechtlich relevanten Fall spricht der linken Politiker Jan van Aken.
Die Unterlagen zeigen ja, dass zumindest einige wussten, dass diese Pistolen weiter nach Kolumbien gehen. Ihnen muss auch klar gewesen sein, dass es dafür keine Genehmigung gab. Das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass sie wussten, dass da etwas Strafbares passiert.
Verhindern soll Exporte in Bürgerkriegsländer eigentlich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA. Doch das gab sich mit der schriftlichen Bestätigung zufrieden. Die deutschen Pistolen seien für den US-Markt gedacht. Ob solche Angaben stimmen, wird in der Regel nicht überprüft. Es gebe keine richtige Waffenexportkontrolle in Deutschland, schließt daraus der Bundestagsabgeordnete van Aken.
Es ist nicht vorgesehen, den Firmen oder den Empfängern zu misstrauen, sondern die Bundesregierung verlässt sich tatsächlich auf ein einzelnes Stück Papier, wo draufsteht, wir machen ja alles sauber und es bleibt auch in diesem Land. Und danach guckt die Regierung nie wieder hin. Das heißt, eine Kontrolle findet nicht statt. Das ist leider schon seit vielen Jahrzehnten so.
Nun fordert der linken Politiker Konsequenzen. Bis zur Aufklärung des Falls dürfte Deutschland eigentlich gar keine Rüstungsgüter mehr in die USA liefern. Und
es muss jetzt sofort die Staatsanwaltschaft ermitteln. Und auf jeden Fall ist die erste Konsequenz, dass ab sofort, ab heute, die Bundesregierung überhaupt keine Exporte von SIG Sauer mehr genehmigt, egal in welches Land. Denn dieses Unternehmen ist offenbar nicht vertrauenswürdig.
SIG Sauer weist die Vorwürfe zurück. Ein Fehlverhalten sei nicht festgestellt worden. Die Verantwortung für die Lieferungen nach Kolumbien habe bei den US-Behörden gelegen. Die deutschen Exportkontrolleure der BAFA haben den Fall nach eigenen Angaben den zuständigen Ermittlungsbehörden übergeben.
Ein Beitrag von Christoph Heinzle und Volkmar Kabisch. Nach dem Ende der Waffenruhe am Montagabend sind die Kämpfe im Osten der Ukraine wieder voll entbrannt. Die ukrainische Armee setzte ihre Vorstöße gegen Stellungen pro-russischer Separatisten fort. Deren Verbände schlugen mit Mörser- und Raketenangriffen zurück. Aus Moskau Stefan Lag.
Wie die Armeeführung in Kiew mitteilte, seien 120 Stützpunkte der Aufständischen angegriffen worden. Dabei kamen Panzer und Kampfflugzeuge zum Einsatz. Nach Berichten russischer Medien hat es dabei in vielen Orten große Schäden gegeben. Zuverlässige Angaben über Tote und Verletzte liegen derzeit nicht vor. In der Region Donetsk wurden bei den Angriffen Wasserleitungen zerstört, weshalb die Wasserversorgung dort derzeit stark eingeschränkt ist. Der ukrainische Verteidigungsminister Kowal teilte mit, die Offensive ende erst dann, wenn der letzte russische Söldner ukrainischen Boden verlassen habe. Indessen meldet der ukrainische Geheimdienst SBU die Festnahme eines Separatistenführers in der Rebellenhochburg Gorlovka. Der dortige selbsternannte Bürgermeister Kolosniuk soll für die Beschaffung von Waffen und Milizen im Raum Donetsk zuständig gewesen sein. Er wurde nach Kiew gebracht und muss sich dort demnächst vor Gericht wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung verantworten. Kiew wirft Moskau vor, die Separatisten mit Waffen und Kämpfern zu versorgen. Russland forderte hingegen die Ukraine auf, unverzüglich die Kämpfe einzustellen und zu einer Waffenruhe zurückzukehren. Die ukrainische Regierung dürfe innenpolitische Probleme nicht durch den Beschuss friedlicher Städte und Dörfer lösen.
Zum Sport im Echo des Tages. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ist heute und morgen Pause. Reisetage für die noch verbliebenen 8 Titelkandidaten. Von wo nach wo sich die deutsche Mannschaft bewegt hat, weiß Felix Mansel.
Kaum Zeit, um durchzuschnaufen. Gerade im Campo Bahia angekommen, geht es heute schon wieder los. Auf nach Rio. Im Viertelfinale wartet Frankreich. Das Duell hat WM-Tradition. Zweimal, 82 und 86, gewann Deutschland gegen die Franzosen jeweils im Halbfinale. Doch die Zweifel an einer triumphalen deutschen WM-Titelmission in Brasilien wachsen. Zu deutlich waren die Schwächen im DFB-Team im Spiel gegen Algerien sichtbar. Die Hoffnung, Mats Hummels soll nach Krankheit gegen Frankreich in die Startelf zurückkehren. Heute wird am Vormittag trainiert und am Abend geflogen. Das DFB-Team wird gegen 22.30 Uhr in Rio erwartet.
Und mit diesen Informationen aus Brasilien von Felix Manse geht das Echo des Tages für heute auf NDR Info und WDR 5 zu Ende. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Sie finden unser Angebot auf den Internetseiten von ndr.de/info oder bei wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.